Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.
Der 11. Dezember 2025 mit Riesenschritten gen Weihnachten. Und wir haben ein Geschenk für euch. Natürlich zuerst der Carsten, der Podcasten in Hamburg.
Ich bin das Geschenk, oder was?
Nein, das Geschenk kommt jetzt.
Ja, genau.
Miku ist wieder da. Hallo Miku.
Ja, der ist wieder da. Ich grüße alle.
Du warst auf Auszeit in...
Ja, genau. Genau, ja. Richtig. Ich war auf Auszeit, ja.
Und lange warst jetzt, du weg. Du hast
jetzt willst du wissen, warum ich in Auszeit war. Ne? Du willst das doch jetzt
wissen. Ich weiß warum, weil du dich vorbereiten musstest auf deinen Wetteinsatz. Du hast ja, wir haben ja gewettet oder ein Tippspiel gemacht bei der Transat Café Law. Du siehst, ich habe nichts von meiner französischen Sprachklasse verloren.
Ja, das ist ganz
Café Law. Ja. Café Law.
Ja, ja.
Und wir haben getippt, wie viele Ucks kaputt gehen auf den Emocars.
Ja, ja.
Carsten hatte 0, ich 3 und du 5.
Ach
du
so,
leider
ja.
Verloren. Carsten hat gewonnen, weil das waren 0. Also vielleicht war es einer, ist nicht rausgekommen. Du warst am weitesten weg. Und dein Wetteinsatz war, du moderierst diesen Podcast auf Dänisch an.
Richtig. Von dir erzwungen aber, ne? Ist er nicht selbst drauf gekommen?
Nee. Wir hätten auf Französisch machen müssen. Und so. Miku, habe ich gesagt, weil der Französisch kann, muss er auf Dänisch machen.
Ah, ja, so war das. Ja.
Ich hätte auch Walisisch sagen können, aber das ist noch schwerer. Von daher, Miku, ich sag mal, bitteschön.
Bare for the hook og det lagte det sinse transat, skal jeg nu præsentere denne delige podcast på dansk. Så glæder jeg til præcise formuleringer, korte, knivskarpe sætninger og klar, tidlig uttale fra forrest tre deltagere. På tysk. Så, og jetzt ihr. War das geil?
Hörte sich
warte, ganz kurz, ganz kurz.
Wollt ihr ganz wissen, kurz. Was ich gesagt habe?
Huck habe ich noch etwas dran.
Darf ich kurz was einwenden, was einwerfen? Danach kannst du erklären, was du gesagt hast.
Gerne.
Liebe Dänen, die ihr zuhört, und liebe dänischsprachigen Zuhörer, ich möchte mich ausdrücklich bei euch entschuldigen für diesen Waliser, dessen Eltern Franzosen sind, und der jetzt Dänisch abgelesen hat und dabei vermutlich eine Karotte im Mund hatte.
Oh, das, nicht die Karotte, ja, und du hast ja von der Auszeit gesprochen. Also ich war so weit weg vom Dänemark, um mich darauf vorzubereiten. Also weiter geht's eigentlich fast gar nicht mehr.
Weißt du, wie ich das anhörte?
Das ist mir egal.
Wisst ihr, was das für eine Sprache ist hier? Man ebte klee, ebte me nie klee, ebte beten. Wisst ihr das?
Ebte me neu, kenne ich. Ebte bieten.
Ebte mir neu, ja.
Ebte mir neu, ja.
Kennst du das, Michael?
Ja, ich denke, es ist Dänisch.
Nee, das ist Deutsch. Das heißt, mähen ebte klee, mähen nie klee, ebte beten.
Ja.
Oder mähen heu, so kenne ich das.
Mähen heu.
Ebte mähen heu, genau.
Carsten, wie heißt nochmal der Sieger der Vendée Globe, der letzten Vendée Globe? Wie heißt der?
Déjoyeux.
Ja, wunderbar. Das hab ich geschneit, alles klar.
Alles nicht Ehrenmann. Michael, es ist egal, weil es versteht eh nur, was du gesagt hast. Also wir lassen dir die Botschaft. Du hast irgendwas mit Huck gesagt.
Ja. Also
ich
das
spreche
heißt,
Dänisch, dieses Dänisch nicht, muss ich sagen.
Ja. Doch, wir sollen sagen, was es bedeutet.
Ja, können sagen? Dann sag, was es eher sagt.
Ja, will man ja wissen. Er hat sich ja vorbereitet.
Bloß weil mir die Hooks die letzte Transat vermasselt haben, muss ich jetzt diesen herzallerliebsten Podcast auf Dänisch anmoderieren. Also freut euch auf präzise Formulierungen, kurze, knackige Sätze und klare, deutliche Aussprache unserer drei Teilnehmer ... in Deutsch.
Boah, das war ja richtig inhaltlich anspruchsvoll.
Ja,
man sagt,
ja,
ausgedacht. Man sagt nicht Podcast im Dänischen, sondern Podcasten. Podcasten. Ja, wirklich.
Ja.
Man, okay. Michael, man, den, so. Den Dance, Igesu.
Okay, das, gut jetzt.
Okay. Jetzt sind alle Hörer weg, jetzt können wir ja reden.
Ja, jetzt können wir eigentlich.
Aber sehr toll. Vielen Dank für den Einsatz. Wir können jetzt auch erklären, dass tatsächlich durchaus 5 Ucks gebrochen sind. Wir wissen nur gar nicht, da wurde einfach nicht drüber berichtet.
Das wäre jetzt krass.
Ich habe das Ding von... Gemein.
Also hab, das ist jetzt wirklich gemein.
Ich habe nämlich das von Frau... wer ist... Ist immer gesiegelt hier und so. Oder Violett, genau. Die sind, da habe ich zumindest so einen Gennaker am Foil in der Nacht hängen sehen. Man weiß da gar nichts drüber, aber es könnte sein, dass ein Upgebot. Aber okay, vielleicht war es dann einer oder zwei.
Einer, ja.
Es war nicht fünf. Na, okay. Na gut.
Also,
okay.
Ehrlich gesagt, ich werde mich bei Violett erkundigen.
Ja, genau.
Und wartet mal nur ab, wenn ich beim nächsten Mal nicht sage, dass es fünf Uchs waren, die da oben runtergekommen sind, bei Violett allein, ja?
Nee, war's nicht. Okay, ja, okay, Mann. Fertig jetzt.
Nein, ich fand's toll, Miko. Lass uns mal, wir haben jetzt zu 5:35 schon darüber gesprochen. Ich glaube, das ist angemessen für diesen Wetteinsatz.
Mhm. Ja, vor allem, weil ich gesagt habe, es sind kurze, klare, deutliche Aussprache.
Ja. Super.
Ne? Und knackige Sätze, ne? Ja,
also klar. Ja. Nein, du hast ein völlig neues Dänisch kreiert, das wird in die Geschichte eingehen, der Sprachwissenschaften.
Das freut mich doch sehr. Das freut mich doch
Apropos
sehr.
Geschichte, Carsten. Ich habe so eine Top-Überleitung. Ich hätte, aufgrund unserer Geschichte, ne, ich hätte nicht gedacht, so, dass dieser Name nochmal auftaucht, weil ich dachte, er wäre Geschichte. Aber ich gebe dir jetzt einen kleinen Tipp zu deinem ersten Thema. Ich sage nur, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal in einem Podcast sagen werde, aber ich sage mal, danke Merkel. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Guck mal, der recherchiert und recherchiert.
Aber nicht so, aber Merkel, du hast recht.
Also Merkel, danke nicht. Merkel.
Nicht so
welche, aber ich meine nicht Angela Merkel, sondern ich meine Tobias Merkel.
Das reicht. Aber
wer ist das?
Ja,
der
das ist der Designer, ne? Weil ich habe eigentlich...
Mann, der recherchiert und vergisst die Namen.
Nee, aber der ist ja, steht ja gar nicht so im Zentrum. Aber
ja, ich fand es eine tolle Überleitung.
Ja, hast du recht. War
gut, jetzt hast du mir die auch kaputt gemacht. Alles gut.
Das war ja gut, stimmt. Aber der stand natürlich schon im Zentrum irgendwie, aber es war eigentlich jetzt Randfigur, mag ich jetzt auch gar nicht.
Jo, aber sagen. Du hast ihn ja oft erwähnt im Artikel, in dem letzten. Mhm. Ja. Und das kommt ja neuer, kommt er da auch wieder vor?
Ja, genau. Das wollte ich eigentlich heute schon vor dem Podcast fertig haben, fand ich jetzt ganz
gut. Wir haben jetzt hier nochmal vorweg ganz kurz, Entschuldigung,
ja,
wir haben ja in unserem letzten Podcast schon mal darüber gesprochen, so ein bisschen.
Mhm.
Erzähl noch mal ganz kurz erstmal an, worum es geht.
Ja, ich hab da den Fehler begangen und das habe ich auch gesagt und recherchiert. Das ist aber das ewig lang geht. Aber es kam mir, ploppten eigentlich ja überall auf, dann so sind wir ja auch, hängen wir an Social Media dran. Dass das ORC, also das Offshore Racing Council, dass die, viele sagen ja eigentlich die wichtigste Rennformel im Segelsport für Yachten organisiert und noch erfunden hat in dem Sinne. Also ORC, also muss man sagen, nach Handicap werden Regatten ausgesegelt im Yachtbereich, entweder nach ORC oder IRC. IRC ist das konkurrierende System, die International Rating Rule heißt das, glaube ich, hoffentlich. Und da werden eher so Langstreckenregatten auch beim Fastnet zum Beispiel wird meistens nach IRC gesegelt. Also es ist im Grunde, geht es ja darum, hast du beim letzten Mal Podcast auch immer so schön gesagt, ist wie ein Handicap beim Golf. Wobei ich das beim Segel eigentlich immer noch mal ein bisschen komischer finde, weil es ist, diese Regel soll im Grunde sagen, entweder ob fährst du mit dem Opti oder mit dem Contender über die Alster. Und im Endeffekt weiß jeder, die Boote sind unterschiedlich schnell. Und es gibt aber eine Formel, mit der man diesen Geschwindigkeitsunterschied versucht zu ermitteln.
Und zwar, wenn der Opti gegen den Contender fährt.
Genau, wenn die quasi gleichzeitig starten und am Ende kommt halt einer, sag ich mal, mit 2 Minuten Vorsprung an. Und diese Formel sagt aber eigentlich, die Differenz hätte nur 1 Minute betragen sollen. Da wird es im Grunde umgerechnet und es wird eigentlich in eine Leistung. Ist halt daraus ergibt sich dann ein Ergebnis. Also der Contender segelt mit Handicap, der muss dem Opti vergüten. Oder man könnte es auch andersrum erklären halt. Und das geht halt auf der Alster-Wettbahn gibt es eine andere Formel. Die einfachste ist Yardstick. Da kriegt jeder kennt von verschiedensten Booten die das ist ja so eine Punktzahl und die wird dann in Zeit umgerechnet und ist natürlich mega ungenau, weil es einfach nur, egal ob du vor dem Wind, an der Kreuz oder Raumschutz segelst. Und diese Formel, wo wir jetzt drüber sprechen, also beziehungsweise ich habe gerade über IRC gesprochen, Langstrecken, die ist auch eine Formel, da gehen Daten ein, aber die ist längst nicht so genau wie ORC. Das ist im Grunde der Nachfolger. Ganz früher hatten wir IOR, wo der Admirals Cup mit ausgesegelt wurde. Dann gab es IMS, International Measurement Rule. IMS ist ja dann nicht das Rule, ne? IMS, International Measurement System wahrscheinlich. Vermutlich. Und danach jetzt ist dann eben ORC die Formel und viele sagen, okay, du musst tatsächlich, um dein Boot in diese Formel musst du erstmal vermessen lassen, das kostet so ungefähr so, ich habe mal geknapp 200 Euro, da gehst du eben auch, sei es eine Varianta oder irgendwie ein TP52 und da werden eben, wird ein sogenanntes Velocity Prediction Modell, VPP, geht das im Grunde ein, die Daten, und danach wird eben das genau, was ich gerade schon erzählt habe, wird im Grunde die Geschwindigkeit, das Leistungspotenzial dieses Bootes entwickelt. Das kommst du mit einer Zahl raus und das geht nachher in eine Rechnung ein, die über ein Ergebnis bei einer Wettfahrt entscheidet. So, und ORC.
Werden dann die ganzen Pula-Daten eingegeben, Segeldaten, Rumpfdaten und sowas, und dann berechnet das die Geschwindigkeit voraus.
Genau, welche Segel du setzt auf diesem Boot. Es gibt auch einen Kränkungstest, es gibt es wird mit der maximalen Crew-Gewicht wird gerechnet, dass du da quasi draufsetzen darfst. Also, wenn du, sag ich mal, in den Vermessungen steht, da weiß ich nicht, du hast 300 Kilo auf der Kante, aber du gehst da mit 350, einer ist irgendwie schwerer, dann bist du im Grunde schon außerhalb der Regel. Also das musst du im Grunde mit angeben. So detailliert geht das. Und je mehr so eine Formel natürlich berechnet wird, jetzt auch in der Zukunft oder in der Entwicklung dieser Formel, geht natürlich immer mehr KI fließt damit ein. Und das ist jetzt man sagt natürlich, das wird natürlich auch genauer, aber das ist eben im Grunde das Problem. Diese Formel hat eben dazu geführt, die Entwicklung, dass Boote, viele Messdaten genommen werden und natürlich fließen auch, jetzt werden neue Boote, neue Konstruktionen designt, um diese Regel am besten halt abzubilden. Das heißt, natürlich objektiv soll es alles exakt das Gleiche sein. Also,
Das ist gar nicht so ein Hexenwerk. Ich habe das ich habe das mal gesehen, so in den Konstruktionen, wie das funktioniert. Und das ist natürlich, KI ist jetzt ein Zauberwort. Mhm. Das gibt schon sehr lange, also über 10 Jahre ist natürlich auch eine KI. KI ist ja auch nichts anderes als das, was du irgendwann eingefüttert hast, spuckt er wieder raus. Also dieses Wort Intelligenz ist natürlich immer das Problem an der Sache. Aber ich habe das mal gesehen, dass wenn du so einen Rumpf zeichnest, du da so ein Programm zuladen konntest und dann zeigt dir rechts in der Spalte schon die ganzen Polardaten und dieses ganze, also wie das Boot segelt, also wirklich detailliert in Riesentabellen. Du ziehst mir hier mal, du ziehst mal am Rumpf, du ziehst mal hier, du ziehst mal da eine Beule rein und der spuckt dir sofort raus, wie das Boot segelt. Also theoretisch. Richtig. Und das war ja schon immer, eigentlich war das auch schon immer KI.
Genau, ja, theoretisch, aber jetzt geht es tatsächlich viel detaillierter und du versuchst im Grunde natürlich auch, das war ja schon bei IOR damals so, du versuchst die Lücken des Systems irgendwie auszusondern. Also ein Boot wird dann plötzlich ich finde immer das beste Beispiel, IMS war das damals, da haben sie dann irgendwie Ballast aus dem Kiel rausgenommen, mit Balsaholz irgendwie ersetzt. Ich glaube, das hätte ich beim letzten Mal auch schon erzählt, oder? Kommt mir gerade so bekannt vor, oder ich habe es geschrieben. Und dann kippt diese Kiste quasi mehr um, die wird also langsamer.
Haben über Formel 1 gesprochen, wo früher dann, oder DTM, wo dann Gewicht reingepackt wurde in die Autos, wenn die so schnell
waren. Ja, das ist genau, und da wurde es dann, das war jetzt eine Lücke von dem System, das hat ein Designer halt rausgefunden und dadurch wurde das Schiff natürlich langsamer, Aber auf dem Papier wurde es eben nicht so doll langsamer. Also das heißt immer, dieser Wahlspruch, diese ganzen Designer versuchen im Grunde auf dem ein schnelleres Schiff zu bauen, aber auf dem Papier halt langsam. Und dadurch hast du dann im Endeffekt ein besseres Ergebnis. Also ich finde es eigentlich, ich finde die Idee ist ja okay, weil du versuchst alle, sag mal, wenn man One Design ist natürlich das normal, ist alle segeln mit gleichen Booten an einer Startlinie los und der Beste kommt als Sieger ins Ziel. Es gibt's aber, das ist ja eher so ein um die Ecke gedacht, es gibt aber eben in verschiedensten Yachttypen, wenn die gegeneinander segeln wollen, dann gibt es nicht genug in einer Flotte. Und dann sagen, okay, gibt es jetzt zwei Variantas, irgendwie drei, weiß ich nicht, drei Sail Arts und also ähnliche Schiffe, die irgendwie umschwimmen, aber die wollen auch gegeneinander Regatta segeln. Und dann hat man halt so eine Krücke genommen und so eine Handicap-Regel erfunden. Das war die ursprüngliche Idee. Aber jetzt geht es im Grunde umgekehrt. Du hast diese Regel und die Designer versuchen, die Lücken dieser Regel zu erforschen und danach quasi die Form des Bootes anzupassen. Und das ist im Grunde die Kunst. Und jetzt ist eigentlich bei, wie gesagt, schon wieder lange Rede, kurzer Sinn, diese Formel, wie die jetzt funktioniert, und das wird halt immer ausgefeilter. Und ich habe hier einen unserer Spezialisten, ist ja Max Gogol, der spielt da wirklich auf höchstem Niveau mit. Ich bin ja auch schon mit ihm schon mal eine IRC-Europameisterschaft gesegelt. Ich bin früher viel gegen ihn Match Race gesegelt. Damals dieses IRC-Ding, das war wirklich, wirklich schrecklich, weil sind wir auch mit einer Luffe, glaube ich, gesegelt. Er ist gesteuert, richtig gut gestartet. Ich habe versucht, Taktik zu machen. Und wir sind... waren alle einfach chancenlos mit dem Schiff, weil es nach Vermessung nicht funktioniert. Da kann man noch so viel sagen, so schlecht war das die Crew nicht, das Team nicht, also überhaupt nicht, aber war einfach nicht, weil ich glaube, wir sind immer 13, zwischen 13 und 14, egal, ob du einen guten Dreher bekommen hast oder nicht, oder die Strömung gut gepasst hat oder nicht. Also ich finde es tatsächlich, ich bin auch deshalb eigentlich ein, muss ich sagen, eingefleischter One-Design-Segler, weil, ja, das wird einfach mit gleichen Waffen gespielt. Ist egal, das ist ein ganz, also segeln auch sehr viele Profis, sehr viele Leute mit, weil da natürlich auch Eigner in diesen Klassen segeln. Ich meine, so ein Schiff, darüber haben wir jetzt ja eigentlich gesprochen, diese XR41, die kostet so roundabout 800.000, segelfertig.
Wenn man sie Regatta fertig macht. Ne?
Genau, mit richtig, richtig guten Segeln drauf. Und das machen dann viele eben auch. Die sagen dann auch, okay, ja, objektiv, guck mal, das wär so ein Beispiel. Die Daten stehen im WPP dann eben drin von einer Yacht, also wo dann alles eingegangen ist, vermessen wird. Aber zum Beispiel Segel, du kannst ja sagen, wenn du da uralte Segel drauf machst, dann bist du nicht so schnell, als wenn du ein ganz flammneues Segel da drauf machst. Und der Unterschied geht natürlich nicht ein in so ein Programm.
Aber was wird denn X jetzt vorgeworfen? Weil X steht ja so in der Kritik. Ja. Ich hab nicht so richtig verstanden, warum, weil die haben sich ja an die Regeln gehalten. Also, oder ja. Die sind in dem Korridor der Regeln, in dem erlaubten Korridor haben sie sich bewegt. Das ist ja völlig okay, oder?
Das ist völlig okay und so wird es im Grunde auch genannt. Also die haben im Grunde die Regeln ausgenutzt. Trotzdem führt das dazu, und das gibt auch X-Yacht zu, der Vorteil ist eben durch ein sogenanntes Loophole, eine Regellücke schon entstanden innerhalb dieser Formel. Also die haben es geschafft, da, sag ich mal, die vermessenen Daten im Grunde zu analysieren. Ob es jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Zufall war, aber die haben im Grunde einen Bereich genommen, was außerhalb des großen Datensatzes ist mit ihrer Form. Und da zu wenig Daten drin sind, macht die KI wohl eben, kann sich nicht auf faktenbasierte Sachen stützen. So habe ich es nicht verstanden. Und wie erzähle ich da kein Quatsch? Sondern die entweder, ich glaube, extrapoliert. Heißt das extrapoliert oder interpoliert? Also die sucht im Grunde da, wo sie das Lücken
beides.
Hat.
Ja. Gibt's beides.
Da gibt es beides, aber ich glaube, das ist extrapoliert. Ja. Und die antizipiert im Grunde bei fehlenden Datensätzen, wie das sein könnte. So habe ich es, glaube ich, verstanden. Also die liegt nicht in diesem normal vermessenen Bereich. Und dadurch gibt es eine Ungenauigkeit. Und da sagen sie, ja, stimmt, dass dadurch ist das Schiff einfach schneller, als es normal ist. Das ist gar nicht das Problem, das sage ich auch alle. Das Problem ist jetzt eigentlich, wie das, diese Lücke zustande gekommen ist, oder die Diskussion eigentlich. Und da hat es für meinen Geschmack wirklich ein bisschen Geschmäckle, weil das habe ich ja eben schon mal gesagt, wer ist denn eigentlich dabei und wer kontrolliert diesen
Schaum? Konstrukteur ist das von Grand Soleil?
Genau.
Jetzt nicht mehr.
Genau, der ist eigentlich, ich glaube, der war damals Konstrukteur von Grand Soleil, der ist eigentlich ein eigenständiger Regel oder wie nennt man das? Das ist ein Performance-Spezialist, der designt selber Yachten, aber du kanntest auch, der hat viel dafür gemacht, du kannst quasi eine bestehende Yacht, sei es eine Mum 30, Mum 36, kannst du ihm geben und sagst du, mach das jetzt mal schnell für die Formel. Und dann sagt er, okay, musst du vielleicht ein größeres Segel oder ein kleineres Segel oder ein anderes Ruder, ein besserer Shape und so. Und du kannst ja an vielen Sachen herumspielen. Und da ist er Spezialist. Aber er hatte eben auch danach dann auch Aufträge, Boote zu entwerfen. Die Grand Soleil war das eine. Und seine Grand Soleil,
Lass mich raten, die haben den natürlich genommen, weil er Spezialist ist für genau diese Anpassungen. Er hat natürlich auch jede Lücke genutzt, die er finden konnte.
Ja, aber der hat seinen Job erledigt. Das Schiff ist viermal Weltmeister geworden. Und da ist jetzt das Problem. Bloß sein sein Schiff hat aber halt innerhalb dieses Datensatzes gelegen. So, und jetzt die XR-43 hat außerhalb.
Aber innerhalb der Regeln auch, oder nicht?
Auch innerhalb der Regeln, ja. Aber das ist schon ein Unterschied, weil da wird eben nicht diese KI-Anomalie ausgenutzt, sondern soll da in dem Bereich gelegen haben. Das ist wohl so, trotzdem hat niemand gefragt, also das eigentliche Ding war ja, also diese X hat ja jetzt noch, ist Weltmeister geworden, ist auch Vize-Weltmeister und auf Platz 4 gelandet und diese Grand Soleil ist halt Dritter geworden. Und dann hat man, hat die jetzt nicht gewonnen, weil die hätte tatsächlich ihren fünften Weltmeistertitel in Folge gewonnen. Und da hat niemand gefragt, warum ist sie denn eigentlich so schnell? Also die hat möglicherweise, oder die hatte da im Grunde auch Vorteile innerhalb der Formel, super ausgenutzt. Und jetzt ist das im Grunde, also das Thema ist, dass dieser Designer, Polly heißt der, eben in diesem ORC-Gremium sitzt. Das ist so erstaunlich, dass er quasi, er wirbt auch damit mit der Tatsache, dass er seit 8 Jahren da drin sitzt und die Formel mit beeinflusst, influenced und auch nutzt. Also der hat gesagt, sag mal, wieso hat meine Yacht, so hat er es nicht gesagt, aber wieso hat mein Schiff nicht gewonnen? Und jetzt Gott, muss man mal auf die andere. Und das Problem ist jetzt eigentlich nur, genau, und das
Mach
ist
ein neues Schiff.
Das Problem ist, dass eben jetzt, wie kommt man gegen diese Anomalie an? Und da hat dieses IRC gesagt, ja, es soll jetzt nicht wissenschaftlich und wie die Rule nämlich im Grunde funktioniert, nämlich quasi, dass man diese Regel einfach nur verbessert, diese Formel oder wie die funktioniert, sondern man hat künstlich jetzt eine Strafe quasi von die im Schnitt 10 Sekunden pro Meile draufgesetzt und das entspricht überhaupt nicht der Idee dieser Formel, das ist eben offen, zugänglich für alle, wissenschaftlich erprobt, dass im Grunde da eine Rechnung mit KI schon quasi erfolgt und am Ende kommt es dann bei ein gewisses Ergebnis bei raus.
Darf ich mal Michael mit reinnehmen?
Ja.
Michael ist ja, gut, der ist jetzt ein bisschen vorbelastet, weil er ja halbe Däne ist, wie wir vorhin gesehen haben.
Aber gehört. Ja,
Mikko, hab du hast gesehen. Weiß nicht, wie viel hast du mit diesem ganzen ORC-Gedröse? Hast du da viel zu tun?
Scheiße an, oder?
Ja, also was ich jetzt mitgekriegt habe, ist neue Regel und irgendwie nichts funktioniert.
Ja, nichts ist falsch. Dieses eine Boot, das
macht nix.
Genau, also wie gesagt, der hat ja jetzt alles gewonnen. Das heißt, diese X ist jetzt laut Formel schneller als alle anderen. Und jetzt versuchen sie da was gegen zu machen. Und der Typ.
Eine andere Frage. Ist sie denn schneller als alle anderen?
Ja, ist sie. Ja, also nach der Formel. Ne? Also ist schon, ich meine, ich habe jetzt auch gehört, die Frage ist ja, auf dem Boot, was jetzt da Weltmeister geworden ist, da hat Jesper Radig am Steuer gesessen. Nee, gar nicht. Der hat sogar als Taktiker gesessen, hat so einen Matchrace, super, oder einen guten, sehr, sehr guten Matchrace an die Pinne gesetzt. Also ein super Team hatten die schon. Und Jesper Radig ist ehemaliger Mölkes Cup Steuermann an der Seite von Karol Jablonski 2007 bei Mölkes. Aber er ist ein richtig guter guter Segler, einer der besten in Europa. Und also der hätte wahrscheinlich sich auch auf eine Variante gesetzt und dann gewonnen. Nee, natürlich nicht. Aber so wird es im Grunde, also der da haben einfach schon mal gute, der hat nicht gewonnen. Weißt du, wenn jetzt ein schlechtes Team mit einem schnellen Schiff sich auf ein Schiff setzt, was jetzt die Formel betrügt, dann denkt man, okay, das ist ja, aha, klar, die hätte ja sonst sie gewonnen halt. Ne?
Genau, mit so einem lahmen Kahn.
Ja.
Mit einer Variante, mit deiner Variante.
Hingehauen. Genau, und dann hätte das irgendwie nicht hingehauen. Ja, also ich finde es jetzt auch wieder, es ist einfach, das Thema ist schwer zu fassen. Ganz viele, es ist schon sehr speziell in diesem Segelsport. Was jetzt ein bisschen erstaunlich ist, eher so diese Organisationsstruktur. Und deshalb, da habe ich heute nochmal rumgebastelt, die nächste Variante ist eben, dass heute, oder nee, gestern, vorgestern, ist eben dieser Polly, der Designer, der diese Grand Soleil auch designt und noch andere Boote, der hat jetzt, oder seine Werf, für die er da sein neues Schiff konstruiert hat, hat er jetzt quasi, das ist eine Matt 11, die wird ist eine türkische Werft in Izmir, die baut so.
Ja, habe ich gesehen, ja, genau.
Genau. Und naja, und das. Und
wurde
das
angekündigt Ding, mit dem neuen ORC-Gewinner irgendwie.
Ja, ganz genau. Und ich habe jetzt nur gesagt, sag mal, das ist doch echt schlechtes Timing, ne? Weil dieser Polly, der hat im Grunde da ja gesessen in dem Gremium und hat gesagt, du, da dieses Thema, das kann ja irgendwie nicht sein, die gewinnt da alles, diese X, wir müssen jetzt mal an die Formel machen. Parallel hat er ja eigentlich schon sein eigenes Boot fertig, auch in die Formel rein, der weiß natürlich am meisten von dieser Formel. Das
stinkt aber zum Himmel.
Ja, du kannst ja nicht beteiligte Partei sein und dann wieder an diesem, um den brodelt es jetzt und Leute, das ist auch ein Großteil, wie gesagt, europäische, also Nordeuropa segeln im Konkurrenz zu Mittelmeersegeln, überwiegend Italien, wo die ORC-Flotten dann irgendwie segeln. Das ist natürlich dann auch, und da steckt natürlich viel Geld drin. Ich glaube, das ist jetzt eine 11-Meter-Yacht, die ist nicht jetzt in der gleichen Klasse wie die XR, das ist ja 41 Fuß, die segelt in der Klasse B und die kleine jetzt, die Matt, soll für die Klasse C dann sein, die kleinere Klasse. Das heißt, er hat jetzt da vermutlich, wenn er seinen Job richtig gemacht hat, hat er auch ein Winnerboot hingelegt. Weiß man natürlich nicht, aber wie
na, hoffen wir mal nicht, dass er eine Lücke gefunden hat, wo er reinstoßen konnte mit seinen Blatten.
Ja, eben. Also das ist alles irgendwie ganz komisch. Ich finde das, ich finde diese Szene so ein bisschen komisch, aber ja. Aber okay.
Ich muss auch noch schnell was dazu sagen, weil was ich nicht verstehe, jetzt mal einfach von dem Ablauf her, ne? Also du hast ja jetzt versucht, das zu erklären und sind ja auch einige Sachen bei rübergekommen, aber das muss doch den Leuten, die daran beteiligt sind, direkt daran beteiligt sind, auffallen. Da muss doch mal irgendwie zwischenrein einer sagen, halt mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Der eine sitzt an der Formel auf der einen Seite und auf der anderen Seite macht er genau die richtigen Boote hinten für die Formel. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Sowas muss doch auffallen. Das hört sich ganz stark nach Trump an und Co.
Wollen wir mal von diesen komischen
Kosten
und du bist doof, ich bin doof, zu was wirklich Ehrlichem kommt, zu Imoca? Michael, du bist ja schon wieder, glaube ich, eine Woche zu Hause aus deiner Auszeit, wo immer die war, wir wissen es natürlich nicht.
Natürlich wisst ihr das nicht.
Willst du auch gar nicht wissen.
Nee, wollte ich nicht, nein.
Vermutlich nicht in Dänemark.
Nein.
Du bist sofort in die Innenhöfe, ne? Was gibt's Neues aus den Innenhöfen?
Nein, ich bin nicht sofort in die Innenhöfe, weil ich musste gar nicht.
Die Innenhöfe sind zu dir gekommen.
Ja, auch nicht, weil die Innenhöfe waren jetzt irgendwie auf Guadeloupe.
Ah,
ja. Naja. Weil da war nämlich das Ziel der Transat L'Or und Café L'Or und Das war irgendwie jetzt so eine ganz komische Geschichte. Ich habe auch vor kurzem da einen Segelreporter drüber geschrieben. Da ist dann der Sieger, die beiden Sieger, das war ja ein Double-Handed-Regatta, die beiden Sieger der Imoca-Klasse, Jérémy Bihou und Morgan Lagravière. Ja, die müßigen sich dann, die setzen sich dann dahin und geben einer großen französischen Tageszeitung ein Interview, in dem sie auf den Qualifikationskriterien von der Vendée Globe rumhacken und wo sie dann auch sagen, also die Vendée Globe ist ja im Endeffekt überhaupt gar keine Regatta mehr, wo die seglerische Leistung richtig in den Vordergrund gestellt wird und Es ist viel zu leicht, um in die Vendée Globe reinzukommen. Und im Endeffekt geht es natürlich darum, also ich kann euch nachher mal so zwei, drei Sätze vorlesen, was die damals gesagt, was sie dort gesagt haben. Aber es geht im Endeffekt darum, ich spoile schon mal ein bisschen, die finden nicht genügend Sponsoren.
Ja.
Und sind knatschig, weil andere, die eben natürlich im Leistungsniveau weit von ihnen entfernt sind, mit einer lässigen Leichtigkeit Sponsoren für ihre Projekte finden. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Projekte, die sie tatsächlich da jetzt auch verbal wirklich angegriffen haben, sie haben zwar keine Namen genannt, aber sie haben die Platzierung genannt bei der Vendée Globe, nämlich die Platzierung von Girek Soudé. Das ist ja unser Huhnsegler, ne? Und solche Vögel, die da lässig locker reinkommen, die den klassischen Weg des Spitzenseglers in Frankreich nicht gegangen sind. Der hat weder den Mini-Transat gesegelt, noch hat er Figaro gesegelt, noch
aber
hat
mit
er...
Huhn.
Krass, bitte?
Aber mit Huhn, ne?
Ja, gut, er ist die Welt gesegelt mit Huhn, aber das zählt doch für einen Jeremy Guillou nicht. Das ist ganz abartig. Ne? Und das ist einfach das ist diese Geschichte gewesen. Da sind welche, da kommt jemand rein. Wir können ja auch von Violette d'Orange reden. Die hat sich allerdings zumindest sportlich deutlich besser qualifiziert dafür. Aber trotzdem, das war auch so eine Geschichte. Die kommen da rein, relativ einfach, finden sofort Sponsoren für zwar deutlich preiswertere Kampagnen als beispielsweise Charal von Jeremy Bayou, aber trotzdem, sie haben schnell die Sponsoren gefunden, machen locker die ganzen Qualifikationskriterien durch und bringen ihren Sponsoren deutlich mehr Ergebnisse, fahren die ein, als eben ein Jeremy Bayou.
Ja, und da muss ich aber an Jeremy Bayou natürlich.
Der Vierter geworden ist.
Der Vierter geworden ist. Wirklich, das muss man jetzt
einfach. Ja, aber er muss sich natürlich auch fragen, was will der Sponsor? Will er, dass ich Vierter werde oder will er Reichweite?
Das ist es doch.
Das ist natürlich der Lauf der Zeit und die Internationalisierung. Als es vorher nur ein paar Franzosen waren es ja nur französische Sponsoren. Jetzt kommen natürlich wie bei Violette ist McDonald's dabei und sowas. Und es wird ja deutlich internationaler. Und natürlich wollen die nicht nur in Frankreich ein paar Bretonen haben, die Marke kennenlernen, sondern die wollen weltweite Reichweite. Und da zählen auch andere Kriterien. Das ist natürlich, weißt du, Formel 1, das ist das Gleiche. Da werden auch nicht mehr die besten Fahrer fahren, die meiste Kohle haben, sich einkaufen können und vielleicht die meiste Reichweite haben. So ist es ja. Das ist, glaube ich, überall so. Auch selbst beim Fußball zählen, bei so Transfers, der hat 20 Millionen Follower, den können wir ruhig für das Geld kaufen, der bringt wieder was rein. Das ist natürlich der Lauf der Zeit, da kannst du nicht, wenn man da weiter mitspielen will, muss man da, glaube ich, mitmischen. Das wird nicht anders zu machen sein.
Stefan, es geht im Endeffekt wirklich, es geht sicherlich auch vielleicht zu 5% um den internationalen Auftritt. Aber es geht um das, was du auch am Anfang gesagt hast und was ich auch schon kurz erwähnt habe. Nämlich, es geht darum, was will der Sponsor? Was braucht der Sponsor? Und da sind jetzt Sponsoren, die sagen, also bei Charal, das ist ziemlich eindeutig, geht das in diese Richtung. Es wurden zwar noch keine Pressemitteilungen oder sonst irgendwie was rausgegeben, aber Charal ist einer der Sponsoren gewesen, der wirklich über eineinhalb Jahrzehnte hinweg wirklich in dieser Imoca-Klasse sehr, sehr aktiv war. Und Charal hat immer Jeremy Bayou dann jetzt bei den letzten drei Vendée Globes in Anführungszeichen die Pinne gehalten. So, und jetzt plötzlich, nachdem der Mann Vierter wird und wirklich eigentlich ein klasse Ergebnis eingefahren hat, kriegt er den Vertrag nicht verlängert. Aber er ist auch noch nicht rausgeflogen, sondern er sitzt auf einer Warteposition, sitzt da und weiß nicht, warum sein Vertrag nicht verlängert wird oder weiß nicht, warum keine anderen Sponsoren auf ihn zukommen. Er sagt sich, das ist, weil die jetzt plötzlich nach links und rechts gucken und sagen, Moment mal, da drüben, der hätte mich nur 1 Million gekostet. Und der hat deutlich mehr eingefahren als an Kontakten, an Reichweite und weiß der Himmel was, als meine Kampagne, die hier zwar auf dem vierten Platz gelandet ist, aber die im Endeffekt ja vielleicht nicht ganz so medial aufbereitet war. Ne? Und entschuldige, aber ich muss noch einen Satz dazu sagen, gerade jetzt im Zusammenhang mit Charal. Ne? Bei Charal ist auch tatsächlich zu beobachten, dass die in sich auch gerade was so Incentive-Veranstaltungen für ihre Mitarbeiter und so anbelangt, unzufrieden geworden sind. Weil so eine typische Veranstaltung, die immer so im September stattfindet, oh, Carsten, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Von Lorient, wo du auch schon mitgesegelt bist. Shit.
Ja, Azimut oder was?
Ja, Azimut.
Ja,
Azimut.
Ja, genau.
Azimut. Mhm. Also, ja, diese Veranstaltung war eine reine Charal-Veranstaltung lange Zeit. Das sind x Motorboote links und rechts mitgefahren und da waren jede Menge Leute mit drauf, die eben von Charal irgendwelche besonderen Verdienste, da sind sie belohnt worden mit so einem Wochenende da. So, das wurde jetzt alles aus sportlichen Gründen eingedämmt, weil da konntest du ja gar nicht richtig schnell segeln, weil du bist ja dann dauernd in irgendwelche Motorboote reingefahren oder sowas, ja. So, das wurde jetzt alles eingedämmt und jetzt können die auch nicht mehr so richtig arbeiten mit ihren Incentive-Veranstaltungen. Sie müssen ihr Marketingkonzept ändern und stellen fest, dass ihr Hauptprotagonist nicht geeignet ist, sage ich jetzt mal einfach so frech, nicht geeignet ist für Videoübertragungen.
Ja, ich wollte gerade sagen,
die schlechtesten Videos, die wir gehabt haben, es tut mir leid, also lieber Jérémy Béhou, du kennst mich zwar nicht, aber verzeih es mir, aber es sind die mit Abstand schlechtesten Videos gewesen.
Ich kenne von Jérémy Béhou, um ehrlich zu sein, überhaupt nichts. Also ich weiß, wie der aussieht, ich weiß, dass er so gut segelt, ich weiß, dass er Charal segelt.
Ja.
Aber ich weiß so als Typ, was ist das eigentlich für ein Typ? Nee, also Dallin zum Beispiel, da hat man Sachen gesehen. Aber wenn du jetzt die ersten 10 nennen solltest, kommst du auf andere Gesichter und nicht die. So, und wahrscheinlich muss ich Jérémy Béhou fragen, weil weißt du, irgendwann fahren so Züge los, da steht auf moderne Zeiten. Und wenn du in deinem plüschig ausgebauten französischen Bahnhof sitzen bleibst und sagst, ja, lass die mal fahren, mir geht's ja gut, dann sind sie irgendwann weg. So kommt mir das vor, so ein bisschen.
Aber weißt jetzt du? Muss ich mich doch nochmal unbeliebt machen. Ich glaube auch bei euch. Also
du bist so beliebt, Carsten. Du bist so beliebt.
Das geht gar nicht. Das geht gar nicht unbeliebt. Das
aber nicht bei euch. Nee. Weil ich kann das komplett verstehen. Da reden wir ja öfter halt drüber. Und natürlich, Stefan, du sagst es jetzt aus der Sponsorensicht, völlig klar, ist ja so. Aber was sagt denn das über eine Veranstaltung aus, über so eine Veranstaltung wie die Von Iglobe? Und dagegen wendet er sich ja auch. Er sagt ja im Grunde, ist ja auch gar nicht, beziehungsweise es war so schlimm, dass da jetzt quasi beim letzten Mal 40 Leute am Start waren, weil natürlich sich dann auch die Aufmerksamkeit splittet. Ne? Und dann kommt eben eine Orange, die kriegt dann natürlich eher mal, sticht dann aus der Masse raus, als jetzt, wenn es nur, oder die hat die Chance, durch ihre Follower da rauszustechen, als wenn er sagt, okay, da sind jetzt vielleicht dann nur, ich glaube, das sagt er ja auch, wenn es dann nur die Hälfte sind, lass es mal 20 sein, dann kriegt natürlich derjenige, der vielleicht auch nicht das tolle Video schneidet oder rausbringt, der kriegt dann eben auch wenig, der kriegt dann eben auch ein bisschen Aufmerksamkeit ab. Aber es geht doch eigentlich nur darum, also dass diese Veranstaltung glaubwürdig ist, dass man den Sieger feiert und auch den vierten feiert, was eine völlig irre Leistung ist. Man, der war auch angetreten, um zumindest aufs Podium zu kommen. War als Vierter auch ein bisschen enttäuschend, aber eher gar nicht der Platz, sondern weil er so weit hat hinter dem Top 3 gesehen. Das war so sein Problem. Und er hat ja jetzt tatsächlich
7 Tage.
Genau, und jetzt muss man aber sagen, eigentlich hat das sein Problem, war ja offenbar eine Entwicklung, um jetzt mal wieder sportlich zu werden. Der hat ja aktuell das mit Abstand schnellste Schiff, was wir bei der Transat gerade gesehen haben. Der hat es jetzt hingekriegt, seine komische Ruderkonstellation, die ja so sich so komisch spreizt, was eine totale Innovation sein sollte. Das hat er nicht rechtzeitig zur Von Iglobe zum Fahren gekriegt, er war nicht schneller. Jetzt ist der teilweise einen Knoten schneller gefahren darüber. Haben ja alle gesagt, er war selbst das Schiff von Donner nicht, hatte keine Chance, das massiv. Und das, er war im Grunde zu spät mit der Entwicklung. Jetzt müssen alle, das haben die anderen ja auch schon, selbst Gutschalt gesagt, ja, da müssen wir uns irgendwie angucken, was die da gemacht haben, weil da gab es gar keine Chance. Also der hat durch Leistung, er hat ja ein bisschen abgeliefert, ein bisschen zu spät, weil er natürlich sollte das zur Von Iglobe kommen. So, und jetzt gehört er zu den Besten und kriegt es irgendwie nicht hin, was sagt denn das über eine Veranstaltung aus, wenn das einer der Besten es nicht schafft, sein Projekt zu finanzieren, der sogar das schnellste Schiff jetzt aktuell gerade hat, der braucht ja gar nicht neu bauen.
Ja, warum lebt so eine Veranstaltung, Carsten, weil Sponsoren da sind? Ich meine,
richtig, bin ich auch der Meinung.
Carsten, denk mal an die Bundesliga, was passiert mit einer Veranstaltung, wenn keine Sponsoren mehr da sind? Ich meine, das ist schon immer so, du musst natürlich die Sponsoren bei Laune halten.
Ja, aber Bundesliga ist ein scheiß Beispiel, weil da...
Ja, aber da ist auch ein großer Sponsor weg, oder? Sehe ich das falsch?
Na, bei der Bundesliga.
Leute, schweift jetzt bitte nicht ab.
Lass uns nicht abschweifen. Aber wir brauchen
Bundesliga, bitte.
Meinst du Fußball oder Segelbundesliga?
Segelbundesliga.
Achso, boah, nee, dann, ich dachte gerade Fußball, weil da ist ja natürlich genau.
Das ist ein Segelpodcast,
ne? Ja, aber da hat es eben, schaffen wir schon mal den Vergleich mit
Fußball.
Achso, ja. weil Fußball, nee, weil das ist ja genau.
Nein, nicht Fußball anfangen.
Sag ich jetzt aber. Aber das ist ja ein guter. Ich sage jetzt mal Fußball. Weil da hast du die Leistung und du hast über die Leistung, wer wird deutscher Meister, das zieht im Grunde alles, wer gewinnt. Und,
nee,
und
zählt, das kann genau.
Also, Carsten, jetzt machst du dich wirklich unbeliebt.
Carsten, warum wird denn, wer wird denn deutscher Meister? Der am besten ist? Oder ist es zufällig auch der, der die größte Kohle
beides,
hat? So.
Beides.
Genau.
Aber so, der hat die große Kohle, weil er 35 Mal deutscher Meister war. Oder?
Ja, aber es zählt, ne, ja, das hat
dann,
auch
bei, das Geld gut investiert hat.
Fußball ist das eine ganz andere Nummer.
Ja.
Aber die Vendée kann ohne Sponsoren nicht überleben. Deshalb musst du gucken, dass du viele mögliche Sponsoren hast. Und dazu gehört natürlich zu, dass deine Leute, die da teilnehmen, auch eine gewisse Außendarstellungsarbeit. Das gehört dazu. Du kannst nicht nur aus dem Kahn setzen, rumsegeln, Vierter werden und sagen, so super, das kommt schon mal wieder.
Das ist richtig. Aber wenn derjenige, der gewinnt, dann keine Aufmerksamkeit bekommt, weil es einfach scheißegal ist.
Hat er nicht aber die
oder nur noch die Abenteuer, wenn du einen Huhn mitnimmst oder dein...
Ja, er hat die Kaffee-Law gewonnen.
Aber halt. Leute, ja? Das ist ja nicht der Fall. Er hat ja das Huhn nicht dabei gehabt, weil er war nicht lob.
Weiß man's?
Nein, es geht. Nein, Leute, es geht doch wirklich um das, was wir jeden Tag hier produzieren bei Segelreporter.
Ja.
Es geht um Geschichten.
Stimme ich dir zu. Ja.
Und es geht bei der Warning Globe immer um Geschichten. Immer. Ja. Nur die Aufbereitung der Geschichten hat sich dramatisch geändert. Und dieses wirklich nach außen tragen, das hat sich total verändert. Allein in der Zeit, in der ich jetzt die Vendée Globe beobachte, das sind jetzt vielleicht so 15 Jahre, 16 Jahre. So, da bin ich wirklich, da muss ich wirklich sagen, das waren noch Zeiten, da haben wir gar nichts von der Vendée Globe erfahren, was bei den Einzelnen passiert ist unterwegs. Da war nichts. So, und mittlerweile wissen wir, wann sich Frau Krämer die Zähne putzt, wann Violette d'Orange Kopfschmerzen hat und weiß der Himmel was alles. Das wissen wir jetzt alles. Und das ist ein Trend, der ist nicht mehr umkehrbar. Das kann man vergessen. Und dann finde ich das ehrlich gesagt ausgerechnet als Spitzensegler, finde ich es echt doof zu sagen, ja, hier guckt ja gar keiner mehr auf die sportliche Leistung. Weil er hat wahrscheinlich bei seinem Sponsor nicht nachgefragt, was der Sponsor möchte. Das ist einfach so.
Warum?
Und ich hatte das auch in meinem Artikel geschrieben, als letzten Satz. Nee. Entschuldige, Stefan, aber gerade noch letzten Satz. Ich hatte das auch in meinem Artikel als letzten Satz geschrieben. Leute, es gibt auch tatsächlich Sponsoren, die wollen beides. Eine klasse Aufbereitung, medial, und wollen vorne dabei sein.
Stimme ich dir zu. Das gehört zusammen, ja. Aber das Problem ist ja jetzt eigentlich, dass dann der in Anführungsstrichen Huhnsegler mehr Reichweite bekommt als jetzt der Spitzensegler. Und natürlich ist das ja gut, das ist die Lust, die Jungs machen das da,
oder Carsten, machen es ganz kurz.
Aber es kann so nicht für eine Veranstaltung sein, weil dann...
Carsten, ich glaube, die Formulierung ist falsch. Ich glaube nicht, dass der Huhnsegler mehr Reichweite bekommt als Biu, sondern er holt sie sich.
Ja. Ja, okay.
Und Biu holt sich keine Reichweite. Und dann musst du in den Kopf halt nicht, also darfst du nicht rumjammern, sondern sagen, vielleicht mache ich was anderes. Vielleicht stellst du mal ein Medienkonzept auf und sag, komm, ich mache was anderes. Ich lerne
also
Dänisch.
Das Rumjammern, das ist die eine Sache. Aber es geht doch eher um den Punkt, dass so eine Veranstaltung, wenn die gar keiner mehr, sag mal, jetzt gar keiner mehr gewinnen will, weil es eigentlich auch egal ist. Und ich zum Beispiel hat BU, und weil du eben sagtest, ich kenne den gar nicht, der hat für mich zum Beispiel, da stimme ich dir völlig zu, aber der hat so total an Format gewonnen oder an Präsenz. Das ist so eine Michael, das haben wir zusammen deutlicher die vergangene Vendée Globe sehr begleitet. Da ist ihm doch ganz am Anfang hat er doch einen Schaden gehabt. Er musste wieder zurückfahren.
Musste wieder von vorne.
Und später hinterher, wo man alle sagten, sag mal, wieso fährt denn dann? Der kann nicht mehr gewinnen. Das muss doch für den, der nur auf Sieg getrimmt war, total dramatisch sein, jetzt mit seinem schnellsten, was vielleicht sogar der Favoritenschiff der vorvergangenen Vonnegut Globe war. Jetzt musste er da hinterher eiern. Und genau so hat er das ja auch wirklich sehr, sehr gut, fand ich, auch berichtet, hat über seine Gefühle, hat erstmalig mal offen erzählt, was das für
war menschlich,
nahbar. Und nachher dann auch, fängst im Grunde die Vonnegut Globe an und hast schon keine Chance mehr, wie schlimm das für einen sein muss. Und da hat das zum Beispiel, wurde das relativ nahe, wie so ein Typ einfach tickt. Und wir erinnern uns an damals Boris Herrmann, ist auch da quasi in der Aufmerksamkeit nach oben gerückt, als er, angsterfüllt vom Mastaufstieg. Und man konnte voll nachvollziehen, da jetzt in diese dabei Cap Horn irgendwie in das Rick rein. Das war alles so ehrlich. Das gehört alles mit dazu. Verstehe ich, das ist auch eine andere Ebene, aber es ist eben, es geht um beides halt. Ne? Und wenn du jetzt nur, und das ist ja jetzt ist ja die Frage auch, lässt man überhaupt noch Nicht-Foiler da mit bei der nächsten Vonnegut Globe? Ich glaube, das haben sie jetzt entschieden, das wird ja so sein, aber die kommen dann, die brauchen teilweise doppelt so lang und was haben die überhaupt noch mit dieser Veranstaltung zu tun? Und das ist ja dann die Frage, macht man nicht dann einfach ein anderes Ding?
Ja, sie haben nichts mit den Top Ten zu tun, aber mit der Veranstaltung schon. Das ist ja wieder die Krux an der ganzen Sache, weil es wird immer wieder vom Mount Everest auf der See gesprochen. Das heißt Abenteuer. Immer wieder das Wort Abenteuer pur und so weiter und so fort wird genutzt. Und da muss man einfach dazu sagen, ja, wo finden diese Abenteuer tatsächlich statt? Die finden, worüber schreiben wir am meisten Stories neben Boris Herrmann? Wir schreiben über die Vögel, die hinten irgendwo gegen was weiß ich was ankämpfen und die ihre Platine selbst.
So, wir hatten gerade ein technisches Problem. Diese Plattform ist abgestürzt, aber wir sind wieder da und alle anderen auch. Und Miku wurde unterbrochen, als er gerade von dem Mount Everest erzählte. Unterbrochen.
Mit EH, genau.
Ja, du hast was.
Auch dänisch. Ja.
Du hattest gerade erzählt, worüber berichten wir denn über den, also dass die Vendée der Mount Everest ist zu sehen.
Ja, und Abenteuer, Abenteuer. Wir berichten über Abenteuer und wir berichten eben nicht darüber, dass Jérémy Bailliou auf Rang 4 leicht unzufrieden ist, weil er eigentlich lieber auf Rang 2 gelandet wäre. Sondern es geht darum, dass wirklich Action, das ist das, was die Vendée Globe verkauft. Und ehrlich gesagt, viel mehr Action, also ich meine, ich will es jetzt auch mal nicht übertreiben, aber es ist viel, viel Action von dem, was wir, aber auch alle anderen Medien, worüber alle anderen Medien auch berichten, findet hinten statt. Mittelfeld und hinten.
Ja, aber das ist ja das Schlimme.
Aber das ist doch nicht schlimm. Carsten, diese Veranstaltung ist von Anfang an, ich wiederhole es nochmal, als der Mount Everest des Hochseesegels gezeichnet worden. Es geht um Abenteuer. Kannst du immer hören. Ja, weiß ich,
Carsten, dass du es immer hören kannst. Carsten, als die Vendée, zum Anfang der Vendée, also so um 2010
rum. Ja, da war es auch im Mount Everest, ja.
Da waren die Budgets, ich habe mal nachgeguckt, die standen so in den 2010er Jahren bei 2 Millionen für so eine Kampagne. Also am Anfang waren es wenige 100.000 Euro, habe ich nachgeguckt. Dann ging es auf 2 bis 3 Millionen hoch, Gesamtbudgets. Ne? Und jetzt sind wir bei 20 Millionen, die musst du irgendwie reinspielen. Auch die Boote von Jérémy Bailliou werden immer besser und teurer. Und du musst natürlich diese Kohle irgendwie generieren. Oder du sagst, wir nehmen jetzt immer noch 100.000 Euro, fahren um die Welt und keiner guckt zu. Das kannst du natürlich auch machen.
Ja, aber von den Typen, von denen wir sprechen, die ja genau auch cool sind, Abenteuer. Ich denke immer noch an meinen Freund Destremo, alter FD-Kollege, der da mit seinem Pappboot da, dem das Cockpit dann, oder die Abdeckung wegflog, der ist da schon los, der ist ein super Sichtler, aber der hat natürlich ganz tolle Geschichten. Der ist dann nur mitgefahren, um quasi Geschichten zu schreiben. Aber der hat ja auch nur einen Bruchteil von dem quasi investiert, von dem, was da eben vorne abgeht. Und natürlich kannst du ja nur eine Veranstaltung verkaufen als den Höhepunkt des Hochseesports, wenn es darum geht, dass das Ding auch jemand gewinnen will. Und wenn ich stimme euch zu, natürlich sind die Geschichten spannend und wenn hinten irgendwie was passiert, aber doch nur als Zusatz. Ich finde viel spannender, wo wir eben drüber gesprochen haben, wird auch über die Formel 1 berichtet.
ORC?
Nee, überhaupt nicht. Aber darauf will ich genau drauf hinaus, wenn ich sage Formel 1, wie ist da der, warum Heckflügel angestellt, wieso kratzt sie mit dem Unterboden unten drauf, jetzt bei BU, wieso hat er da entwickelt mit seinen Rudern und jetzt folgt er plötzlich wie auf Schienen, das ist eine riesige Entwicklung und deshalb ist er im Grunde schneller, wieso fährt Boris jetzt plötzlich hinterher oder dann fährt er wieder, ballert er vorweg, das finde ich mega spannend an dieser Klasse, aber nur in dem Sinne, weil alle da auf Teufel komm raus oder naja, es welche eben gibt, die da eben gewinnen wollen. Und wenn sie es nicht wollen, dann können sie auch alleine da um die Welt fahren. Dann sollen sie es auch machen. Und auch
ja,
machen
ja auch genug Laufe. Dann hättest du den Jean Le Cam rausnehmen müssen, Carsten. Den Jean Le Cam hättest du rausnehmen müssen.
Nee,
jetzt.
Ja, und Boris Herrmann auch. Boris Herrmann auch. Spätestens.
Nee, Boris auch
nicht. Nach seiner Atlantik-Tour hättest du ihn rausnehmen müssen.
Ach Quatsch, der ist da mit einem Siegprojekt an den Start gegangen, das jetzt am Ende nicht funktioniert hat. Der hatte alles zusammen, das hätte super funktionieren können. Das fand ich mega spannend und hat auch eine Lücke gesetzt von seinem Design her, wo der Wind nachher da auch entsprechend nicht da war. Also das sind ja genauso die Geschichten. Wie
ja, aber nach deiner These, the winner takes it all, also die es ja sein sollte, Boris ist er Dritter geworden? Nee, Fünfter ist er beim Ersten geworden. Ne? Er hätte aufs Podium kommen können. Ne? Und jetzt ist er 12., 13., ich weiß es nicht mehr. Ist schon wieder so lange her und ich werde älter. Also der ist noch nie da vorne gelandet und der hat trotzdem das größte Budget. Also das entspricht ja eigentlich genau entgegen deiner These. Warum?
Nein, weil das ist keine These. Ich versuche es ja nicht zu erklären. Ich stimme euch ja zu. Ich sage nur, ist das gut oder ist das nicht gut? Und das ist das ja genau was BU auch bemängelt. Der sagt ja nicht er sagt ja nur, sag mal, das ist doch eigentlich doof, die Entwicklung. Und da stimme ich ihm zu, weil wenn es egal ist, wer gewinnt, sondern du eigentlich eher, sag ich mal, als Pausenclown, das passiert ja durchaus. Wir haben auch gesehen, die Leute, die am Ende natürlich segeln, die müssen viel mehr Video-Output bringen, weil die eben nicht die sportlichen Geschichten schreiben, beziehungsweise wenn du vorne bist, dann hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass du dich eben nicht ganz so doll mit beschäftigen kannst, mit Output und Außendarstellung. Und das spielt ja auch immer ein bisschen miteinander. Du musst ja immer irgendwo da noch segeln und kannst dich die ganze Zeit.
Das ist ja auch einer der Sätze, Carsten, das ist ja wirklich gut, dass du das ansprichst. Das ist ja einer der Sätze, die BU auch losgelassen hat, indem er gesagt hat, wer vorne segeln will, wer wirklich Leistung bringen will, der hat keine Zeit, in diesen 3 Monaten eine Kamera anzufassen und sich zu überlegen, aus welchem Blickwinkel ich am besten aussehe. Das hat er gesagt.
Stimmt
das
ja
hat
auch.
Er genau so gesagt.
Mein Boris hat es besser gemacht, weil die einfach technisch und Alex Thompson hat es ja auch anders gezeigt, weil die es aber technisch so hinbekommen. Die haben ja einfach
nur
Kameras installiert und da sind wir ja auch bei dem Weg. Also es wird irgendwann dahin kommen, dass einfach diese automatischen Übertragungen viel mehr noch werden, dass du diese
aber Big Carsten, Brother das ist hast. Doch, das ist doch genau das Polarisierende an diesen Aussprüchen von Behu und La Gravière, der ihm eigentlich immer nur nach dem Mund geredet hat. Das muss man ja auch mal so sehen.
Aber La Gravière ist eigentlich der Ärmste, weil der ist das Beispiel dafür. Der war nämlich wirklich ein Supersegler. Dem ist einmal sein Schiff kaputt gegangen, ein Siegerprojekt mit seinem Safran und hat danach nie mehr ein Projekt bekommen.
Richtig.
Und das ist ja eigentlich ich finde es ein armer Kerl, weil das ist ja auch nicht nur, dass du jetzt da irgendwie durch die Gegend springst und YouTube-Likes sammelst, sondern du musst ja auch irgendwie zufällig oder im richtigen Moment musst auch Glück und Pech haben. Guck mal, Gutschalt, der ist ja jetzt nicht da ganz oben, weil er das alles so geplant hat, sondern weil er irgendwo Leid des anderen von Donner ist eben jetzt sein Glück in irgendeiner Form, weil das ist ja auch alles nicht so klar geregelt. Was auch schade ist, wenn du jetzt wieder siehst, ich weiß nicht, werden wir wahrscheinlich nicht mehr zu kommen, aber SLGP, Da sind die Besten, da wird getauscht, je nach, das ist so angenehm, es macht mir so einen Spaß.
Ja, und du hörst die, sprechen, sie machen Interviews, ja, sind immer präsent. Die machen
aber lass mich bitte noch eine Geschichte erzählen, Leute. Bevor wir jetzt beim SailGP landen, ich möchte noch eine Sache loswerden im Zusammenhang mit Imoca und weil wir jetzt, ist tatsächlich so, am Anfang hatte ich gedacht, naja, das sind irgendwelche Sprüche. Aber das hat tatsächlich, es köchelt in der Szene so ein bisschen. Und zwar, da sind nicht nur welche, die sagen, auch der BU, der hat sie ja nicht mehr alle, sondern da gibt es wirklich zwei Fronten jetzt. Also Fronten, ich will es auch mal nicht übertreiben, aber zwei Seiten. Und es gibt wirklich eine Menge Leute, die sagen, der BU, der hat recht. Und das stimmt, wir sind nicht mehr auf dem wirklich sportlichen Leistungsprinzip bei der Vendée Globe unterwegs. Und das nimmt Auswüchse an. Ich habe also tatsächlich folgende Story gehört. Und das fand ich fast schon bezeichnend. Da gibt es Leute, die sagen, naja, der Girik Soudé, das ist schon ein gutes Beispiel für jemand, der alles erledigt mit guten Videos und mit guten Stories und mit gut erzählten Stories. Mhm. Und das geht so weit, dass sie sagen, der hat diesen Tauchgang vor Kap Horn, hat der gefaked.
Das kann gut sein.
Der ist tauchen gegangen, um eine Show zu haben.
Ja, ja.
So,
wir haben lange drüber gesprochen hier, über diesen Tauchgang.
Ja, ja, ich war dabei, zufällig, Stefan.
Alles richtig gemacht. Wisst ihr noch, wie hieß die Vorbereitungsregatta, es gab die New York Vendée und auf dem Hinweg, wie hieß denn diese Vorbereitungsregatta nochmal?
Ansatz CEC.
Ja. Transat CEC, genau. Wisst ihr noch, dass wir darüber gesprochen haben und da habe ich wirklich, ich bin jetzt kein Prophet, aber da habe ich damals, ich gucke ja immer so aus Marketing-Sicht auch drauf, natürlich durch meine Herkunft. Wisst ihr noch, wie ich mich übers Französisch aufgeregt habe, dass ich gesagt habe, ich gucke das nicht. Und wisst ihr noch, dass ich gesagt habe, die kriegen irgendwann richtig Probleme damit, weil das muss international vermarktet werden, sonst haben die keine Chance. So, das spielt da auch mit rein. Und ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen Nostalgiegedröse, was Bejuda macht, aber mein Gott, also hast du mal aus dem Fenster geguckt die letzten Jahre, was draußen los ist? Und dazu kommt, es gibt wirtschaftliche Probleme natürlich auch. Die Unternehmen überlegen sich dreimal, ob sie einen Euro ausgeben. Früher haben sie gesagt, ja komm, gib dem Bejuda 2 Millionen, dann fährt er um die Welt, alles gut. Jetzt geht es um 20 Millionen und dann sagen die, ja gut, was kriege ich denn dafür? Da wird er Vierter. Soll ich was nochmal machen? Nee, warum? Ja, aber es ist ja so.
Ja, aber ein Sponsor hat da immer drauf geguckt. Bevor der Kohle gibt, hat er immer geguckt, was kriegt er für einen Output. Und natürlich war es am Anfang.
Aber Output ist wichtiger geworden, Carsten. Früher ging es auch nicht. Früher gab es
wollte ich gerade sagen. Die haben weniger bezahlt, weil der Output natürlich nur, weiß ich nicht, wenn man einen Hubschrauber da irgendwo im Niemandsland
aufbaut. Und die Boote waren billiger natürlich.
Ja, vergleichsweise, die waren ja auch dann schon das Teuerste, was du damals zu dem Zeitpunkt in dieser Formel halt bauen konntest. Das ist ja immer, und das sollte es ja auch sein, das ist ja auch die Idee. Aber du musst
aber natürlich... Aber in 10 Jahren, 15 Jahren verdreifacht die Budgets. Weißt du, wenn das nächste von 10 auf 30... Naja, gut, ich habe gerade nicht geguckt, was die so...
Ja, ja klar, aber das ist ja... Aber das heißt ja nichts. Ich verstehe nicht, was das aussagen soll.
Na, dann musst du das Gesamtpaket, als Sponsor überlegst du dir, was habe ich eigentlich davon, wenn er jetzt Vierter wird? Der fährt das um die Welt, sagt nichts, macht kein Video, hat keinen Insta-Account, fährt um die Welt, wird Vierter, dann sehen wir den einmal im Bild, vielleicht in den Nachrichten.
Okay, ja.
Und nein, von Sponsorenseite, Carsten.
Ja.
Dann überlege ich
das
mir doch.
Das verstehe ich ja natürlich. Aber das ist doch immer der Punkt.
Geld, oder gebe ich jetzt dem Huhnsegler das Geld, weil der wird zwar nicht Erster, aber da habe ich eine Reichweite wie Hülle. Ich rechne das dagegen.
Es geht doch eher darum, diese Veranstaltung, Vendée Globe, die leidet doch total, wenn es gar nicht mehr darauf ankommt, ob du gewinnst, sondern ob du nur rumfährst und, sag ich mal, deinen Huhn mitnimmst. Und dann egal ist, wann du ankommst.
Ach, wenn der wollen wir nicht immer im Extrem reden.
Stimmt, aber das ist...
nicht im Extrem reden,
Das ist genau mein Reden. Ich sage auch nicht das Extrem, aber das ist ja die Gefahr und das ist ja auch das, was man da drüber sieht. Der BU sieht natürlich... Es hat seine Seite und Soudé hat seine Seite oder Soudé. Und da in der Mitte muss es ja im Grunde sein. Und wir sehen ja, ich finde, Boris ist das beste Beispiel. Oder Alex Thompson fing ja damit an. Er war ja der Erste, der eigentlich gezeigt hat. Der hat Leistung gebracht und trotzdem Außenwirkung gehabt. Es geht ja beides. Ne? Also da muss man sich auch hinbewegen. Und deshalb ist BU natürlich eigentlich schlecht. Aber der Punkt, finde ich, und ich meine, ist ja auch nicht realistisch, weil wenn ich jetzt wieder sehe, die neuesten Projekte, es gibt, nicht mehr ganz so viele Neubauten, aber es gibt immer noch Neubauten, es gibt neue Leute, die da rein investieren, das Geld ja ist auch, und die werden nicht nur sind ja nicht nur die Abenteuersiedler, sondern sind diejenigen, die eben beides können, ne? Wie BH oder ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber der das Schwesterschiff von Boris ja im Grunde auch baut, ein junger Typ, der hat den Vorzug vor dem Oro bekommen, weil er einfach besser kommuniziert. Verstehe ich völlig, insofern gehe ich da konform. Aber das muss ja eben auch so sein, das kann nicht sein. Und das ist ja die Gefahr, dass eben dann die hinterher eiern, natürlich die schöneren Geschichten haben und dann tauchen gehen und so, aber dann im Fokus stehen und das vorne eben eigentlich uninteressant ist. Und ich glaube, darauf hat er nur hingewiesen. Und natürlich, und da muss man sich, glaube ich, muss man beobachten und gucken, da müssen auch die Veranstalter gucken, dass das eben nicht so eine dramatische Grätsche macht.
Ich meine, dass er knatschig war, das war ja eine ganz klare Geschichte, warum er knatschig war. Ne? Er hat es ja ganz zuletzt in dem Interview rausgelassen. Und zwar bei ihm auf dem vierten Platz fragen ihn die Leute hinterher, ob er den vierten Platz schon verdaut hat.
Ja.
Weil sie einfach annehmen, dass er wirklich schlecht gesehen, also dass es schlecht war. Und einem Giorek Sudé, also Rang 23, hat er ja nur gesagt, dem unterstellt man, dass er ein Genie ist.
Ja, und
das stimmt auch, genau das stimmt. Also ja, genau so ist das in den Medien gewesen. Ne?
Aber das ist ja der andere Anspruch. Ne?
Angepisst einfach auch. Ne?
Ja, aber er ist ja auch, das muss man ja auch sagen, wie du schon sagst, er ist eine Woche hinter dem Dritten angekommen und er war ja auch angepisst während der Vonnie Globe. Der hat nicht das erreicht, was er wollte. Der wollte da gewinnen, zumindest Top 3 segeln. Und er wollte auch, dass seine komischen Ruder schnell funktionieren. Und das Interview, muss man sagen, hat er auch in dem Zusammenhang gegeben, dass er jetzt gerade der überlegene Sieger und auch der überlegene Imoca-Segler dieser ganzen Szene da ist, mit dem schnellsten Boot. Und jetzt ist er natürlich mit breiter Brust, kann er auch so ein Interview geben und kann sagen, ey Leute, es ist doch komisch, oder das hast du ja eben erklärt, er wartet ja auf seinen Vertrag von Charal. Das muss doch irgendwie jetzt dazu führen, dass ich nochmal eine Vonnie Globe fahren kann und eben auf hohem Niveau. Und das finde ich, auch wenn das nicht der Fall sein sollte, ja, dann ist diese Veranstaltung, machen die wirklich einen Fehler. Ne? Also wenn es nicht mehr darum geht, es zu gewinnen oder der Beste, dass die Besten da vorne mitsegeln, dann ist es natürlich irgendwie schade. Und
aber Carsten, ich muss nochmal so dazwischen grätschen. Es geht nicht um die Veranstalter, sorry. Es geht nicht um
doch,
die Veranstalter.
Doch, für mich schon.
Ja, nein. Du, wenn Jeremy Bayou keinen Vertrag mehr kriegt, dann liegt es an Jeremy Bayou und an Charal. Und nicht an der Veranstaltung. Sorry.
Ja.
Nee, das liegt auch schon. Doch. Wenn dich die Entwicklung dahin bewegt, dass so Typen wie Jeremy Bayou keinen Sponsor mehr bekommen, dann bewegt sich was in eine Richtung. Im Vorhinein gab es da die große Diskussion, er diskutiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern welche Regeln machen wir, um nämlich neue Boote, Skipper für die nächste Vonnie Globe sich qualifizieren zu lassen. Da geht es ja auch darum, wollen wir noch Nicht-Foiler überhaupt dabei haben? Die fahren ja eigentlich ein eigenes Rennen, die haben eigentlich nichts mit dem da vorne zu tun. Und in diesem Gesamtzusammenhang verläuft ja die Diskussion und dann ist halt die Frage, wie viel willst du denn von hinten noch? Und muss man dann nochmal, wenn die doppelt so lange brauchen, was soll das eigentlich? Was haben die mit der Vonnie Globe eigentlich noch zu tun? Das ist
aber da weiß man, wenn ich das höre, dann muss ich sagen, da weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Weil wenn du jetzt die Non-Foiler rausnimmst, dann nimmst du diesen ganzen Leuten, die wenig Geld haben, bei Einsteigen die Chance, überhaupt mitzumischen. Übrigens nimmst du auch dem Chinesen dann hast du keinen, gut, der macht eh nicht weiter hier, der König, Leroy. Konrad Kohlmann hast du nicht mehr dabei, der hat ja schon einen Sponsor, also nicht für die Vendée.
Na doch, die können sich ja günstigere Foiler kaufen. Also die sind ja auch ganz, das aber Problem ist, dass
die fahren ja trotzdem nicht vorne mit. Da fahren sie wieder hinterher, wenn sie gebrautes Boot.
Ja, richtig, doch. Aber eben nicht zwei Wochen hinterher. Zwei Monate.
Oder ja, aber das kann doch ihn vorne. Weißt du, irgendwie, du hast vorhin gesagt, ja, muss ich entscheiden, ob du jetzt irgendwie Instagram machen willst oder gewinnen. Es ist halt, die Zeit ist angebrochen. Mach halt beides im besten Fall. Also fahr vorne und.
Das ist
und
ein ich anderer kann, Punkt.
Ich, also beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass, also wie er sagt, dass du, wenn du da vorne mitfährst, hast du gar keine Zeit dafür. Auch die sitzen viel. Der ist nicht den ganzen Tag an der Winch und oder grindet oder macht hier und da. Du kannst mal ein Foto machen und mal einen kleinen Text schreiben. Das können die schon. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, natürlich, dass der resigniert, wenn er jetzt kein ach, Carsten, also die können doch die.
Dann, ja, aber was hast du denn, Darlin hat gewonnen, was hast du denn von dem mitgekriegt? Okay, Michael vielleicht eher.
Boos wäre bei der vorletzten, wäre der Dritter geworden, wenn er nicht gegen das Fischer.
Nee, wäre er nicht, das erzählt er immer, aber das stimmt nicht.
Ja, aber der war kurz davor, komm, der hat schon, ja, dann ist er Vierter geworden, so wie ja. Bei Yu jetzt. Ja. Und der hat einen Output gehabt, wie blöd. Also so, es sind ja auch welche, die vorne mitfahren und was posten. Also
ja, Dana hat aber jetzt auch gut, also ich finde, Dana
hat einen
guten Mittelweg gefunden. Ja. Er hat einen guten Mittelweg, bei der letzten Woche den Lob hat er einen guten Mittelweg gefunden und er ist vorne weggebrettert.
Fand also, ich auch.
Sebastian Simon hat auch
zu Coleman oder so.
Ja, weil wir gucken es natürlich nicht, weil wir nicht Französisch können. Ja, das ist wieder das Problem, weil die
spielen
natürlich eine Französischspur.
Ja, ist auch egal.
Ja, und Kohlmann ist natürlich ein Naturtalent, den nehmen wir jetzt mal raus, aber...
Finde ich nicht, weil du bist ja Fan und ich finde den ja auch gut, aber das ist...
Ja, weil er Naturtalent ist, weil das einfach ein cooler Typ ist.
Der muss erst mal gucken und das ist ja auch sein Ziel, dass er da mal irgendwie vorne reinkommt. Das ist jetzt wieder die Frage, wieso kriegt so einer nicht ein ordentliches Projekt? Und das ist natürlich... Oder ich habe jetzt gerade, wollten wir noch mal eine Geschichte drüber machen, über Piper. Die hat jetzt gerade, nach einem Jahr ist sie mit ihrem Schiff, was da... entmastet wurde in Australien, hat es jetzt gerade erst bekommen und Ersatzrig gestellt und ist jetzt in England angekommen und musste ja zwischendurch jobmäßig mit dem Kanadier segeln, Ocean Race Europe, und die kriegt ihr Projekt nicht zusammen. Ja, gute Frage, warum? Das sind alles Einzel, wobei die sich echt ja gut verkauft. Ich bin auch ein Fan von denen, die hat es auch gut, aber da klappt irgendwas passt irgendwas nicht so richtig zusammen. Die hatte zumindest auch den Anspruch, da vorne mitzufahren, hatte ja auch ein Boot, was ja sogar Top 10 hätte, hinbekommen hätte. Also ja, es ist ein bisschen Unwucht drin. Ich glaube, wir müssen gucken, vielleicht kriegen wir das ja damit gelöst, dass natürlich muss man irgendwie Output bringen, aber wenn es keinen Sinn mehr macht für meinen Geschmack oder es nicht belohnt wird, dass du da gewinnst und ein Siegprojekt auf die Beine stellst, dann leidet die komplette Veranstaltung.
Ich glaube, ich sehe das anders. Also
ich sehe eigentlich gar nicht das Problem. Ich sehe eher das Problem, dass es meines Erachtens nach unfair ist, von seiner Position aus, wo er wirklich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber er ist frustriert, weil er noch nicht, ganz offensichtlich frustriert, weil er noch keine weitere Vertragsverlängerung hat. Und dann nach hinten stochert. Und da irgendwo eben den Grund sucht, warum er nicht vorankommt, obwohl er so weit vorn ist und obwohl er doch so ein guter Segler ist. Und das steht ja alles außer Diskussion. Der Mann ist klasse und ist schon lange dabei und so weiter und so fort. Aber auch er hat mal angefangen. Auch er ist mal hinten rumgegurkt.
Ein bisschen überinterpretiert, finde ich jetzt, weil ich das finde, das hat er ja nicht gesagt. Also er hat ja nicht gesagt,
Was hat er nicht gesagt?
Ja, so drauf rumgehackt auf den Letzten, der da rumzufahren. Es geht ja, ich glaube, er hat sich ja nicht so diskreditiert, wie du es jetzt gerade glauben machst, sondern er hat das angemerkt, das Thema, und es geht ja eher andersrum, dass es eine Entwicklung gibt, dass Leistung da eben nicht mehr so zählt, wie es vielleicht mal war. Und irgendwo dazwischen liegt ja auch die Wahrheit.
Gut.
Aber wir haben es.
Also, da muss ich jetzt ein bisschen schlucken,
okay, ist ja alles
einfach
gut,
nur mal meinen Artikel lesen.
Ja.
Der Beste ist er ja nun auch nicht, muss man sagen. Sonst so viele Einsen hat er davon nicht stehen. Er ist nicht der Beste, er hat eine Regatta gewonnen. Das ist.
Das im Moment, das ist Fakt, ist sein Schiff.
Auf dem Transatkurs.
Magst du mit Recht haben, aber das ist auf dem Transatkurs. Auf dem Transatkurs ist er, den musst du ja auch kreuzen. Das ist ja, sag ich ja jetzt nicht, das sagt die Szene da und dass er jetzt dann, dass er einfach das auf einem technisch anderen Niveau ist. Sonst ist ja komisch, wie man das, dass das Vendée Globe Boot jetzt nicht gewonnen hat, dass sogar Malizia vorbeigesegelt ist. Also, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dass Bayou ohne Konkurrenz mit La Gravière davor weggesegelt ist, das ist der aktuelle Leistungsstand da gerade.
Ja, im Moment, ja klar. Aber das heißt nicht, dass er der Beste ist. Also da gibt es ein paar, die Besten, also würde ich mal sagen.
Das der Beste mit seinem Schiff.
Auf dieser Regatta, genau.
Nein, also ja, natürlich, aber das ist nicht nur ein Regattasieg, wo dann, sag ich mal, einen guten Dreher erwischt hat, sondern der war einfach teilweise beim Schiff mit den Knoten oder zwei Knoten schneller, die rein technisch, der hat da was gefunden und das geht um diese spezielle Ruderkonstellation, die alle anderen nicht hatten, habe ich eben schon erzählt, wo das Boot einfach konstant schneller foilt, bei den Bedingungen, die er jetzt natürlich auch hatte, aber die waren eben jetzt und beim Atlantik waren die natürlich da, aber vorher hat er mit dem Schiff das eben nicht gewonnen, da haben die was gedreht, gefunden und das war jetzt erfolgreich und natürlich kommen jetzt, das war ja auch schon eine Aussage, jetzt kommen ja die Neubauten, die kommen nächstes Jahr erst auf den Markt. Rouillon baut ja auch zuerst eine, wohl der erste ist. Zum Beispiel die Frage, haben die auch so eine Ruderkonstellation? Natürlich ändert sich dann wieder alles oder vieles, weil er baut bis jetzt jedenfalls nicht neu, also Bayou, und das ist ja, er wird also diese Position auch wieder verlieren, wenn die anderen Neubauten kommen. Aber das ist der Stand aktuell und ja, hat es jetzt einfach mal, glaube ich, einen rausgehauen in dem Tag des Sieges da im, ja.
Kommt jetzt so Boot Düsseldorf, BU? Weißt du das?
Genau, nur machen, vereinbaren mal ein Interview. Spricht ihr überhaupt Englisch, genau. Michael? Glaub nicht, oder?
Ja, er spricht Englisch. Ich habe
Ich habe noch eine alte GoPro, die will ich dem schenken mit dem Mikro.
Genau, können wir immer noch Wink mit dem Zaunfall. Da stimme ich übrigens
so
überein,
gut,
wenn man mehr reden würde, ja.
Wir müssen noch mit einem Zaunfall winken wegen Boot Düsseldorf, bevor wir diesen Podcast, diesen kleinen Podcast beenden. Mit einer sehr schönen Diskussion, finde ich. Sehr, wie geil man über Segel diskutieren kann, ne? Ist doch echt cool. Wir haben angekündigt, dass wir auf der Bühne sind. Wir sind aber nicht auf der Bühne.
Ja.
Weil Carsten ein wichtiger privater Termin dazwischen gerufen
hat. Ja. Das habe ich verpennt oder beziehungsweise, ja. Ja, kam irgendwie.
Ja,
ist auch nicht umzulegen. Genau.
Macht ja. Jetzt die Boot macht aber jetzt zu, dann deswegen, ne? Oder?
Genau.
Die macht gar nicht erst auf an dem Tag.
Viele werden sagen: Gut, dann komme ich, wenn die nicht da sind.
Besonders nach unserem Podcast heute wahrscheinlich.
Michael, du kommst auch, oder? Ja, ne?
Ja, ich bin dabei, ja.
Top.
Wir treffen uns.
Top. Die Dänischen haben, glaube ich, einen Tourismusstand. Da kannst du ja ein bisschen Schnitzen reichen.
Ja, gerne.
Da werden die Mails
zurückkommen.
Ja, alles klar.
Wir sind durch, ne? Oder?
Ja.
Wir wollten eigentlich nochmal, wir wollten über die Imokka.
Wir wollten so viel.
Wir wollen immer so viel.
Ja.
Ich danke euch ganz herzlich.
Mhm. Ja.
Und,
auch an dich.
Wir hören uns bald wieder, ne?
Ja.
Michael, an dich sage ich Hard to go.
Ich sage au revoir.
Oder du kannst ja sagen Farewell.
Ich sage tschüss, Michael.
Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.